Ich merke, wie sich mit zunehmendem Alter meine Prioritäten verändern. Ein Bereich, wo das sichtbar wird, ist das Wandern. Früher sind wir als Familie, als ich noch Kind war, gemeinsam wandern gegangen und es war ein relativ gemischtes Erlebnis. Aber in den letzten Jahren gewinne ich immer mehr Freude daran. Ich bin mit meinem Vater in den letzten Jahren immer wieder mal gegangen, wandern gegangen. Hier sehen wir ein Bild von der Wangspitze, ein wunderbares Panorama. Es war atemberaubend schön. Es war auch ein perfekter Tag. In unserer wunderschönen Vorarlberger Berglandschaft zu wandern ist wirklich, wirklich ein fantastisches Erlebnis. Aber eine Sache, die dieses Erlebnis komplett zerstören kann, sind quengelnde Kinder. Vielleicht sind es die eigenen, vielleicht sind es auch Fremde, vielleicht ist das auch ein Déjà-vu an die eigene Kindheit, wo da hochkommt. Aber Kinder können diese Schönheit, die man da so sieht, oft nicht wertschätzen und es ist einfach nur mühselig für sie und einfach nur anstrengend. Und dann entstehen solche Fragen wie, wie lange dauert's noch und wann sind wir da und wieso müssen wir den Berg hinauf kraxeln? Und irgendwie denke ich mir, unser Glaube, der gleicht in vielerlei Hinsicht auch so einer Wanderung. Und vielleicht stellst du dir diese Fragen auch. Vielleicht denkst du dir, wie lange geht das noch? Wann endlich erleben wir diese volle Fülle, diese volle Herrlichkeit bei Gott? Ich frage mich das immer wieder. Ich sehne mich danach. Wann ist es endlich soweit? Vielleicht aber fragst du dich nicht, wann es endlich soweit ist. Vielleicht kommst du dir eher vor wie jemand, der sich verlaufen hat, der gar nicht weiß, bin ich aktuell auf dem Weg zum Gipfel oder geht's gerade ins Tal hinunter? Irgendwie kenne ich mich hier gar nicht mehr aus. Vielleicht aber fragst du dich weder, wann du denn da bist, noch ob du dich denn verlaufen hast, sondern du hast irgendwie aufgegeben, irgendwo hinzugehen und dich einfach nur an den Wegrand gesetzt, wenn man das so übertragen sagen könnte, dein Picknick ausgebreitet und hier bleibst du mal. Da geht's gar nirgends hin. Wo auch immer du dich selbst einreißt. In unserem heutigen Abschnitt, da legt der Lukas zwei verschiedene Typen vor, zwei verschiedene Typen von Menschen vor. Und das eine ist der Apollos, von dem lesen wir im Kapitel 18. Und die zweite Gruppe von Mensch haben wir im Kapitel 19. Das ist eine Gruppe von Jüngern. Und beide haben eine Sache gemeinsam, und zwar sind sie auf dem Weg. Beide sind auf dem Weg, aber beide sind irgendwie hängen geblieben. Sie sind nicht dort, wo sie hin sollen. Und damit das nicht so bleibt, sondern diese Reise sie, den Apollos und auch die Jünger und genauso auch uns selbst näher zum lebendigen Gott bringt, zu unserem Schöpfer hinbringt, breitet der Lukas hier zwei Erzählungen aus, wo zwei essentielle Faktoren vorkommen. Und das eine ist Gottes Wort und das andere ist Gottes Heiliger Geist. Gottes Wort, das Wissen, diese Offenlegung von Gottes Gedanken, von seinen Absichten und der Heilige Geist, der Helfer, der uns verändert von innen heraus an unserem Leben, sich aktiv beteiligt. Diese beiden Elemente, die lassen sich nicht voneinander trennen. Wir können weder den Heiligen Geist vom Wort trennen, noch können wir das Wort losgelöst vom Heiligen Geist betrachten. Gott formt nämlich unseren Verstand und gleichzeitig formt er auch unser Herz. Jeder von uns befindet sich auf dem Weg. Und damit uns diese Reise näher hinbringt zu Gott, brauchen wir sein lebendiges Wort. Er muss durch sein Wort in unser Leben reden können. Und wir brauchen seinen Heiligen Geist, der unser Herz prägt und von innen heraus neu macht, verbessert. Auf unserer Reise durch die Apostelgeschichte hindurch befinden wir uns mittlerweile im Kapitel 18. Vor zwei Wochen haben wir mit der zweiten Missionsreise von Paulus gestartet. Da hat der Daniel erklärt, wie Gott das Evangelium so direkt nach Europa lenkt. Es war kein Zufall, sondern er hat das glasklar dorthin gelenkt. Und dann gab es auch noch diese Episode von Paulus und von Silas im Gefängnis, wo sie miteinander gesungen haben. All das hat in Philippi stattgefunden. Nachdem sie Philippi verlassen haben, geht der Paulus mit seinem Team weiter nach Thessalonich, nach Beröa, nach Athen und nach Korinth. Und jede dieser Städte hat eine besondere Charakteristik und da passieren ganz besondere Dinge. Auf das kann ich leider nicht eingehen. Aber es ist meine Empfehlung, lies es doch nochmal durch. Was passiert dort und wie breitet sich das Evangelium aus? Oder eben auch nicht total wertvoll. Und dann startet der Paulus am Ende vom Kapitel 18 in seine dritte und letzte Missionsreise. Da lenkt der Lukas aber den Fokus gleich mal weg von Paulus hin zu zwei verschiedenen Geschichten, die aber einen gemeinsamen Nenner haben. Und zwar, die Personen, die hier vorkommen, die kennen beide nur die Taufe des Johannes. Und solche Wiederholungen im Text, das sind Merkmale, wo uns aufhorchen lassen sollen. Weil der Lukas, der hat ja diesen Bericht nicht geschrieben, damit wir fein unterhalten werden, sondern er will uns was sagen und jetzt hat er diese so hintereinander platziert und da ist was total was Spannendes dran. Als erstes lesen wir vom Apollos und zwar beginnt das im Kapitel 18, Vers 24. Es kam aber ein Jude mit Namen Apollos nach Ephesus, von Geburt aus Alexandria. Ein beredeter Mann und ein Kenner der Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und brennend im Geist, redete und lehrte er genau vom Herrn, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, freimütig in der Synagoge zu predigen. Als ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Apollos ist ein Jude. Er kann gut reden, er ist schlau, er ist gebildet, er kennt sich aus in den Schriften in dem Alten Testament, er kennt sich aus in Gottes Wort. Und irgendwie kennt er sogar Jesus. Er ist ernsthaft unterwegs, er ist mutig, der stellt sich öffentlich hin und verkündet die Dinge von Jesus. Aber er kennt die Taufe des Johannes und sonst nichts. Das ist, wo es aufhört bei ihm. Um was geht's denn in dieser Taufe des Johannes? Von Johannes dem Täufer lesen wir in allen vier Evangelien. Und das ist auch etwas Besonderes, dass alle vier davon berichten. Er war ein Vorbote von Jesus und seine Mission war, den Weg von Jesus vorzubereiten, so wie das der Jesaja schon ganz, ganz früh angekündigt hatte. Und seine Botschaft war die, tut Buße, weil das Himmelreich ist nahe gekommen. Das heißt, es geht nicht mehr lange, Freunde, bis Gott sein neues Reich eröffnet. Und das ist dann nahe passiert mit König Jesus. Und deshalb hat der Johannes gesagt, bekennt eure Sünden, wendet euch von euren Sünden ab und lebt Gott wohlgefällig. Johannes hat auf Jesus gezeigt. Und er hat gesagt, ich, Johannes, ich taufe mit Wasser, aber dieser Jesus, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und das bedeutet, ich mache das alles nur äußerlich mit Wasser, aber Jesus wird von innen heraus Reinheit schaffen, Erneuerung schaffen. Er selbst ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt auf sich nehmen wird. Johannes hat diese Erfüllung selbst nicht mehr miterlebt, weil er wurde umgebracht vom König Herodes. Der ließ ihn köpfen, das lesen wir auch in den Evangelien. Das heißt, wir wissen nicht, was der Apollos von Jesus verstanden hat und was nicht. Vielleicht hat er mal Jesu Lehre gehört oder vielleicht hat er einfach nichts von seinem Tod gewusst, von seiner Auferstehung gewusst. Vielleicht hat er nichts von der Himmelfahrt gewusst, vom Kommen des Heiligen Geistes. Wir wissen nicht, was er wusste und was er nicht wusste. Aber für Priscilla und für Aquila, die nämlich selbst mehr verstanden hatten, war klar, da fehlt noch was. Und sie nehmen den Apollos unter ihre Obhut und sie lehren ihn. In dieser Geschichte kommt weder der Heilige Geist noch die Taufe vor. Taufe kommt immer wieder vor, wenn sich Leute zu Jesus bekehren. Ein entscheidendes Merkmal für jeden Gläubigen. Aber das heißt nicht, weil die hier nicht vorkommen, dass sie nicht wichtig wären oder vielleicht nicht mal, dass sie nicht passiert sind. Aber ich glaube, der Lukas erwähnt das extra nicht, weil er will seinen Fokus auf etwas anderes legen. Sein Fokus liegt auf dieser Unterweisung vom Apollos. Versuch mal, den Apollos vor deinem inneren Auge dir vorzustellen. Apollos ist ein beeindruckender Mann, wirklich total ein lässiger Typ. Er weiß total viel, er weiß, sich auszudrücken. Und trotzdem, da kommen Aquila und Priscilla zu ihm, das sind einfache Leute, keine Gelehrten, sind Handwerker. Der Paulus hat sie in Korinth kennengelernt, Kapitel 18 lesen wir das. Und der Apollos, der lässt sich belehren. Ich finde das total bemerkenswert. Meine Erfahrung ist die, umso mehr Menschen wissen, umso schwieriger ist es, ihnen etwas beizubringen. Und zwar nicht deshalb, weil sie eben schon alles wissen und das, was ich ihnen sage, ist eh schon altbekannt, sondern weil das Wissen, das sie haben, das blockiert sie dahingehend, dass sie einfach nicht mehr richtig zuhören. Und da falle ich selbst sogar auch immer wieder mal rein. Sie wissen ja alles, sie brauchen es nicht. Und um in diese Falle nicht hineinzutappen, muss man gar nicht mal so schlau sein. Das ist das Gefährliche dran. Und darum beeindruckt mich der Apollos total. Er ist ein schlauer Mann, ein begabter Mann und er weiß wirklich viel und trotzdem hört er hin und lernt weiter. Was es für uns bedeutet, jeder Mensch wird bis zu seinem Lebensende ein Lernender bleiben. Und ich glaube, dem stimmen wir geschlossen zu. Das ist ja auch außerhalb von der Gemeinde ein gültiges Credo, oder? Aber was besonders in geistlicher Hinsicht gilt, egal wie viel wir wissen, egal wie lang wir mit Jesus auf dem Weg sind, wir kommen in diesem Leben nie an den Punkt, wo wir alles verstanden hätten. In der Fülle von Gottes endlosem Wesen ist alles, was wir wissen und alles, was wir verstanden haben, einfach nur ein kleiner Bruchteil vom gesamten Bild. Alle unsere Gotteserkenntnis ist nur Stückwerk, weil Gott ist buchstäblich unfassbar. Und das ist einer von diesen faszinierenden Aspekten von Gottes Wort. Je länger wir darin forschen und je tiefer wir graben, umso mehr Dinge werden uns über Gott bewusst. Und wir werden nie übervoll und wir werden nie übersatt von seinem Wort. Und es bedeutet auch, jeder von uns hat dieses Vorrecht, aber auch diese Verantwortung von Gott zu lernen. Und das bedeutet, dass wir das privat anwenden, Bibel und ich, Gott und ich, aber auch im Kollektiv als ganze Gemeinde mit anderen zusammen. Wir brauchen einander. Und auch so, wie das hier passiert mit Aquila und Priscilla und dem Apollos. Der Apollos, der lässt sich belehren. Und in weiterer Folge entsteht dann viel Segen aus seinem Dienst. Für die Christen in Achaia, das lesen wir in den Folgeversen, aber auch der Paulus erwähnt ihn nochmal lobend in seinem Brief an die Korinther. Er ist ein totaler Segen für die Gläubigen. Egal wie viel wir wissen, egal wie viel wir verstanden haben, jeder von uns hat das Vorrecht und auch die Verantwortung, mehr von Gott zu lernen. Und das ist, wie unsere geistliche Reise Klarheit und auch Freude gewinnt, durch Gottes eigenes heiliges Wort, die Bibel. Ich höre immer wieder mal das Argument, wir wissen so viel, wir müssen unseren Kopf nicht weiter füllen. Und was richtig dran ist, oft bleibt Gottes Wort in unserem Kopf hängen, statt dass es in unser Herz sinkt. Und das soll so nicht sein. Gott will nicht unseren Kopf dick machen, sondern er will unser Herz neu machen. Aber was dran total falsch ist, die Lösung liegt nicht darin, nach weniger Wissen zu streben, sondern dass wir dieses Wissen, das Gott uns offenlegt, wirklich verdauen und in seinem Sinn anwenden. Es hat nämlich einen Grund, warum Gott uns so ein dickes Buch gegeben hat, warum er da so viel reingeschrieben hat. Er hat wahnsinnig viel zu sagen. Und die Erkenntnis von ihm soll unser Leben verändern und nicht einfach nur in unserem Kopf stecken bleiben. Und das ist auch der Fokus von der zweiten Geschichte hier. Apollos verlässt dann Ephesus und er reist nach Korinth. Und dann kommt der Paulus zurück in die Erzählung. Und da lesen wir ab Kapitel 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus die höher gelegenen Gegenden durchzog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sagte er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sagten zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er sagte zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sagte, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und hat dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das ist an Christus Jesus. Als sie das hörten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Sie waren im Ganzen etwa 12 Männer. Die zweite Geschichte handelt von einem Dutzend Jünger. Und was sie mit der ersten Geschichte verbindet, ist, auch sie haben ein Wissensdefizit. Auch sie sind stecken geblieben, und zwar wissen sie nur von der Taufe des Johannes. Wir wissen auch bei ihnen nicht, was sie wirklich von Jesus verstanden haben und was nicht. Aber es scheint, als ob sie sogar noch weniger wissen als der Apollos selbst. Und um Klarheit zu schaffen, stellt jetzt der Paulus zwei total essentielle Fragen. Er fragt als erstes, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und dann fragt er sie, ja, worauf seid ihr getauft worden? Und dabei stellt sich heraus, sie wissen gar nicht, dass der Heilige Geist überhaupt gekommen ist. Pfingsten ist komplett an ihnen vorbeigefahren. Diese Erfüllung von Gottes Verheißung haben sie überhaupt nicht mitbekommen. Und somit geht es ihnen wie dem Apollos. Sie wissen zwar, dass sie Umkehr brauchen und vermutlich sind sie sogar ernsthaft dabei, Gott wohlgefällig zu leben, ihm nachzufolgen zu wollen. Aber diese Umkehr, die bringt nur wenig, wenn wir nicht wissen, wohin wir uns umkehren. Und diese Leute kannten offensichtlich den Schlüssel von ihrer Hoffnung noch nicht, nämlich Jesus selbst. Und das erklärt ihnen jetzt der Paulus. Er erklärt ihnen, was denn Jesus getan hat. Und ihre Reaktion ist die, sie setzen ihr Vertrauen in Jesus und sie lassen sich taufen. Es gibt sowas wie ein nachgeholtes Pfingsten für sie. Der Heilige Geist kommt auf sie und sie reden in Sprachen und prophezeien. Mir scheint, wenn wir diese Geschichten beide nebeneinander betrachten, dann hat sich der Lukas in der ersten Geschichte auf den Wissensaspekt, den Intellekt konzentriert. Das Wort, das wird in Apollos Leben hineingesprochen. Und in der zweiten Geschichte hat sich der Lukas auf Gottes Heiligen Geist konzentriert. Eine erfahrbare, praktische Auswirkung. Aber, das ist sehr wichtig, und deshalb hat der Lukas es auch in eine Einheit verpackt. Diese beiden Dinge, der Intellekt, unser Wissen und der Heilige Geist, die sind nicht gegeneinander auszuspielen, auf keinen Fall. Durch die Schrift hindurch und auch besonders hier in der Apostelgeschichte, da sehen wir immer wieder, wie Wort und Geist eine untrennbare Einheit sind. Und es ist überhaupt nicht hilfreich, wenn die einen Christen schreien, wir brauchen den Geist, und die anderen Christen schreien, wir brauchen das Wort, weil wir brauchen diese beiden Elemente gemeinsam in unserem Leben. Und das sehen wir auch hier. Der Paulus zeigt auf Jesus, das lebendige Wort, wie das der Johannes schreibt. Und der Paulus bewirbt nicht den Geist, sondern Jesus. Und die versprochene Konsequenz ist dann, dass der Geist in ihr Leben kommt. Gottes Geist kommt selbst zu diesen Gläubigen. Und jetzt sehen wir Paulus' Erwartung hier und auch in seinen Briefen ist die, dass der Heilige Geist eine echte, erfahrbare Kraft ist. Sein Einzug in unser Leben ist ein lebensveränderndes Ereignis. Und dabei geht es gar nicht darum, dass sich der Heilige Geist im Reden von fremden Sprachen und wahnsinnigen Wundertaten auswirkt. Um das geht's nicht. Das heißt, dass nur wenn solche Wunder passieren, auch wirklich der Heilige Geist in uns ist. Das stimmt nicht. Diese Wunder, wo hier passieren, Apostelgeschichte 19, die sind nicht mal für die Apostelgeschichte die Norm. Aber der Heilige Geist ist ganz bestimmt kein scheuer Untermieter, den man nie zu Gesicht bekommt. Jesus spricht davon, dass wir getauft werden im Heiligen Geist. Das heißt, jeder Teil von meinem Leben wird im Heiligen Geist gebadet, könnte man sagen. Wie wenn man in Wasser eintaucht, es erreicht jede Ritze von meinem Körper. Das wird alles vom Geist erfasst. Und auch die Leute hier in der Apostelgeschichte, die haben ein Bewusstsein dafür, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Sie glauben nicht nur an den Heiligen Geist, weil ihnen das irgendjemand erzählt hat, dass das so ist, sondern sie haben ihn selbst erfahren. Und wir lesen in der Apostelgeschichte von Mut, von Kraft, von Gewissheit, von Führung, von veränderten Leben und von vielen, vielen Dingen, die der Geist bewirkt. Der Heilige Geist ist total real und total erfahrbar hier. Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, ob du den Heiligen Geist empfangen hast, als du gläubig geworden bist? Ich glaube, oft genug wäre unsere vorsichtige evangelikale Antwort die, dass wir den Heiligen Geist haben, weil Gott das versprochen hat. Und das stimmt. Gott hat das versprochen und es ist total wichtig, dass wir uns an dieser Verheißung festhalten. Aber trotzdem sehen wir, wenn der Heilige Geist in unserem Kopf stecken bleibt oder wenn er einfach keine Realität in unserem Leben ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und genau darauf will der Paulus hinaus. Wenn Gott in uns wohnt, dann erleben wir das, dann bekommen wir das mit. Und darum stellt er ihnen diese Frage. Der Moment, in dem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, war ein besonderer Moment. Ich habe davor schon ganz, ganz viel gewusst. Ich bin christlich aufgewachsen, in der Gemeinde aufgewachsen. Aber in dieser Lebensübergabe, wo ich Gott mein Leben anvertraut habe, da ist etwas Unbeschreibliches in meinem Herzen vorgegangen. Und ich erinnere mich noch total an die Zeit danach. Es war sowas wie ein Höhenflug. Ich bin mir nicht mehr sicher, einige Wochen oder sogar Monate, wo alles total glatt gelaufen ist. Als ob Gott zum Start von meinem Leben mit ihm selbst so einen Turbo-Boost installiert hätte. Und es war einfach fantastisch. Und das ist meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass es bei jedem so sein muss. Aber irgendwann hat dieser Turbo-Boost nachgelassen und der Alltag ist eingekehrt. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit so einer Verliebtheitsphase und dann kommt der Ehealltag und der Ehealltag ist super. Aber es ist halt einfach auch mit Arbeit und Mühsal verbunden und in der Verliebtheitsphase, da geht alles von selbst. Über alle Fehler kann man hinwegsehen und ist alles super. Seither ist viel Zeit vergangen und heute bin ich gewisser und dankbarer denn je, dass Gott seinen Heiligen Geist in mein Leben gestellt hat, dass er selbst in mir wohnt. Und das zeigt sich vor allem an zwei Aspekten. Es zeigt sich in erster Linie an meinem Charakter. Gott vollbringt gute Dinge in meinem Herzen. Und das ist oft gar nicht so einfach zu sehen. Es braucht manchmal wieder eine Distanz, dass man zurücksteht und dann kann man das ganze Bild ein bisschen klarer erkennen. Und diese Fortschritte, die da passieren, die sind sehr, sehr langsam. Mir viel zu langsam, ehrlich gesagt. Aber Gott wirkt an meinem Herzen, das ist erkennbar. Und ich bin nicht die Person, die ich mal war. Und ich bin nicht deshalb hier, wo ich bin, weil ich mich so wahnsinnig angestrengt habe. Sondern Gott wirkt an mir. Aber das Zweite, was passiert, die zweite Auswirkung von Gottes Geist in meinem Leben ist die, ich habe eine Sehnsucht und eine Freude nach Gottes Wort. Und das heißt nicht, dass es von selbst geht. Es erfordert trotzdem meine Entscheidung und eine Priorität. Und viel zu oft habe ich keine Lust oder denke gar nicht dran, in Gottes Wort zu lesen. Aber was immer wieder passiert, Gottes Wort wird lebendig. Es bringt Freude hervor, es bringt Staunen, es bringt Zuversicht. Gottes Fülle und seine Heiligkeit, die werden sichtbar, die werden erfahrbar. Und zwar über diesen intellektuellen Wert, den die Bibel hat, hinaus. Es passiert was an meinem Herzen. Und es wächst auch eine Sehnsucht in mir, das zu tun, was Gott will, immer mehr. Gott wohnt in meinem Herzen. Und das wird besonders deutlich, wenn ich mich mit seinem Wort fülle. Nachdem der Paulus diesen Jüngern Jesus bekannt gemacht hat und sich der Heilige Geist auf spektakuläre Weise sichtbar gemacht hat, macht Paulus Folgendes. Er lehrt die Neugläubigen und zwar macht er sowas wie ein Intensivprogramm. Das heißt, 2 Jahre hat er sich täglich mit denen getroffen und sie in Gottes Dingen unterrichtet. Er gibt ihnen einen umfassenden Einblick in Gottes Weisheit. Und zwar so umfassend, dass er dann später, Kapitel 20, zu ihnen sagen kann, er behauptet von sich, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes bekannt gemacht hat. Das bedeutet ebenfalls nicht, dass die jetzt ausgelernt hätten, oder? So umfassend war es dann doch wieder nicht. Aber er hat ihnen alle diese essentiellen Dinge gesagt. Er hat ihnen ein solides, umfassendes Wissens- und Glaubensfundament beigebracht. Er hat ihnen erklärt, wie die ganze Schrift von Jesus handelt. So wie das Jesus selbst gesagt hat. Die ganze Schrift, sie zeugt von mir, sie zeigt auf mich. Gottes Wort und Gottes Geist, die lassen sich nicht voneinander trennen. Wir haben heutzutage Zugänge zu Gottes Wort, wie das noch nie in der Menschheitsgeschichte davor der Fall war. Und so oft scheitert es daran, dass wir einfach zu faul sind oder auch zu beschäftigt, dass wir uns richtig gute Zeit nehmen. Und da bin ich 100% mit an Bord. Es ist ein Kampf. Und oft gelingt es nicht so, wie wir das wollen. Aber dein und mein persönliches Bibelstudium ist durch nichts zu ersetzen. Nicht durch Predigten, nicht durch Vorträge, nicht durch Bücher, durch gar nichts. Vertief dich bitte ins Wort, allein und dann auch mit anderen. Und dann belass es nicht nur beim Wissen, dass es den Kopf füllt, sondern bete durch das gelesene Wort hindurch in der Gewissheit, dass Gott dir seinen Geist gegeben hat, so dass es nicht nur deinen Verstand informiert, sondern dein Herz zum Freuen, zum Staunen, zur Umkehr, zum Gehorsam bewegt. Der Heilige Geist in uns lebt von Gottes Wort. Und die Frage ist, füttern wir ihn oder lassen wir ihn verhungern? Wo befindest du dich auf dem Weg? Gehst du mit Gottes Geist auf den Gipfel zu? Oder hast du dich verlaufen und weißt gar nicht so recht, in welche Richtung es gerade eben geht? Oder hast du es dir am Wegrand vielleicht gemütlich gemacht, aufgegeben? Deinen Weg kannst nur du selbst gehen. Und Gott selbst will uns auf diesem Weg begleiten. Durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, und das ist einfach unbezahlbar. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für deinen lebendigen Heiligen Geist und dass du die Dinge in uns offenlegst, die du offenlegen willst. Ich danke dir, dass dein Geist aktiv an unserem Leben wirkt und dass dir jeder von uns so wichtig ist, dass du teilhaben möchtest an unserem Leben. Und so möchte ich dich bitten, dass sich dein Geist mehr und mehr ausbreitet und deine guten Dinge hervorbringt und dass Jesus und das, was er getan hat, immer, immer größer wird. Wir staunen, wir uns freuen und uns auf diesen Tag hinsehnen, wo wir dann endlich bei dir sein können und die Fülle deiner Herrlichkeit sehen und erleben und das für immer und ewig. Darauf freue ich mich. Danke, dass wir miteinander mit dir auf dem Weg sein dürfen und ich bitte dich, bewahre uns auf diesem Weg, führe uns und breit du dich aus. Amen.